ARD.
Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.
Heide Witzka, guck dir das mal an. Die Zucchini in der Mitte unseres Beetes, die ist ja ordentlich abgegangen. Das glaube ich ja nicht. Die ist ja richtig groß geworden. Was sich hier alles so verändert innerhalb weniger Tage oder innerhalb von 2 Wochen, das hört ihr ja dann immer in der ARD-Audiothek. Denn da findet ihr ja unsere Folgen von Alles Möhre oder was.
Heide Witzka, das ist ja auch ein Wort, das habe ich schon lange nicht mehr gehört, Ralf. Ja, aber es passt ganz gut. Unsere beiden Maispflanzen, die wir ja vor einiger Zeit als Ersatz für 2 kranke Maispflänzchen gepflanzt haben, scheinen immerhin gesünder zu sein als die alten. Also sie stehen noch, sie sind nicht verschwunden und sie haben auch noch keine Knubbel. Also vielleicht wird es dann ja doch noch dieses Jahr was mit dem Mais. Ich bin Martina Witt, Redakteurin beim NDR in Niedersachsen, damit ihr auch wisst, wer hier zu euch spricht heute mal wieder.
Und mein Name ist Ralf Walter, ich bin auch vom NDR und wir machen für euch sehr gerne natürlich diesen Gartenpodcast Alles Möhre oder was?
Genau, und wir erzählen euch ja zumindest immer am Anfang unserer Folgen ein bisschen was zu unseren Beeten, was wir neu gepflanzt haben, was wir vielleicht schon geerntet haben und wie es überhaupt so aussieht. Dann könnt ihr gucken, wie es so bei euch ist und ob wir vielleicht die gleichen Probleme haben oder ob wir uns da gegenseitig ein bisschen helfen können mit Tipps und Ratschlägen und so weiter und so fort. Und dann sind wir mal wieder auf Tour, Ralf und ich. Wir machen nämlich eine kleine Kräuterwanderung an einem Höhenzug im Deister hier bei uns in Niedersachsen. Das ist so gut 20, 25 Kilometer weit weg von Hannover. Da düsen wir dann gleich hin.
Ja, und was man dort alles finden kann, so am Wegesrand, das erzählen wir euch dann. Aber jetzt gucken wir kurz nochmal hier durch unsere Beete, was sich jetzt alles so getan hat. Also die Ringelblume hier im ersten Beet leuchtet kräftig orange. Also ich finde Ringelblumen nach wie vor ganz fantastisch.
Auf jeden Fall zieren sie das Beet, weil es ist momentan in diesem Beet das Einzige, was blüht. Und es täuscht so ein bisschen darüber hinweg, dass unsere Kartoffeln, glaube ich, wirklich langsam Kraut- und Braunfäule bekommen. Maul- und Klauenseuche, würde ich fast sagen. Ich weiß gar nicht, ob es da noch Sinn macht, die Blätter abzuknipsen, die befallen sind. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich warten wir jetzt einfach, dass wir die Kartoffeln ernten können und dann ist gut, ne Ralf?
Ja, das hätte uns ja Claudia auch so gesagt. Also die Knollen werden schon gebildet worden sein hier oben. Die Blüten sind ja auch schon längst weg. Also wir lassen es mal einfach so vor sich hinwachsen. Wir haben ja weiter nichts im Beet oder in hier einiger Entfernung, was davon auch nochmal befallen werden könnte. Von daher machen wir das so, wie du das gesagt hast.
Ja, doch, wahrscheinlich hast du sie übersehen. Direkt an den Kartoffeln wächst eine Tomate, die sich selber ausgesät hat. Und die steht da wirklich dicht dran. Die steht leider auch so dicht dran, dass man sie fast übersieht. Ich überlege, ob wir sie noch ausgraben wollen, aber möglicherweise versuchen wir sie auch einfach an der Stelle durchzubringen.
Dann machen wir doch ein paar Blätter von den Kartoffeln ab. Gut, der Rosenkohl wächst munter vor sich hin, hat noch keine Röschen gebildet, aber es dauert ja noch ein bisschen.
Ja, weil es Brokkoli ist, ne? Das ist kein Rosenkohl. Du wolltest mich, glaube ich, testen, aber ich habe aufgepasst. Und unsere rote Beete ist ganz gut ausgetrieben. Die haben wir ja ausgesät und mittlerweile kann man auch erahnen, dass es was wird, was rot wird, denn die Stängel sind auch rot.
So, in dem Nachbarbeet, ja, ich möchte fast sagen, thront der Borretsch so in der Mitte und wird weiterhin heftig umworben. Bienen surren dahin und hängen sich an die Blüten. Das ist wirklich immer wieder ganz toll, wenn man das beobachten kann.
Das ist auf jeden Fall eine sehr prominente Pflanze hier im Beet. Ansonsten sind die ersten Tomaten reif, erstaunlicherweise. Haben wir schon geerntet, waren sehr lecker. Und Chili und Paprika blühen. Ich bin noch nicht so überzeugt davon, dass dieser Sommer ausreichen wird, damit das auch reif wird, aber man gibt ja die Hoffnung nicht auf.
Das wird. Wir müssen einfach nur die Daumen drücken und einfach ein bisschen auch an die Natur glauben, dass sie uns das alles beschert, was wir hier auch haben wollen. So, die Möhren. Das Grün ist ganz schön üppig schon.
Wir können ja mal so ein bisschen am Boden langkratzen und gucken, ob da sich schon was drunter verbirgt.
Okay, dann kratz mal.
Nee, ich glaube, also vielleicht sitzt es tief. Das sollten ja so runde Möhren dieses Mal werden. Ich kann noch nichts sehen. Ich würde sagen, wir lassen es noch ein bisschen in Ruhe. Außerdem hat es gerade ordentlich geregnet und ich habe eh schon immer so dreckige Fingernägel. Deshalb wühle ich jetzt noch nicht weiter in der Erde rum. Wie sieht es denn mit euch aus da draußen? Was habt ihr denn dieses Jahr alles schon geerntet? Wie geht es den Tomaten bei dem Wetter? Mal warm, mal ganz viel Regen. Ist da schon was gekommen? Habt ihr vielleicht auch Paprika und die blühen oder haben vielleicht schon Fruchtansätze? Wie läuft es bei euch im Garten? Schreibt uns das doch mal an garten@ndr.de.
Genau, und dann können wir darüber sprechen in der vielleicht nächsten oder in der übernächsten Folge. So, unsere Minze sieht aber sehr schön aus, die wir hier am Ende des Beetes haben. Ne? Hat so kräftige Blättchen gebildet.
Ja, solide, würde ich sagen.
Okay. Die Zwiebeln, ein paar haben wir ja schon rausgenommen. Die hattest du mit zum Trocknen. Hast du die schon gegessen?
Nee, habe ich noch nicht. Die trocknen noch. Aber sehen ganz hervorragend aus. Neben dem Salat haben sich jetzt ein paar Absenker von den Erdbeeren ausgebreitet. Die sind durchs komplette Beet gerankt. Man muss sich das ein bisschen vorstellen. Unsere Erdbeeren wachsen auf der rechten Seite und 1,20 Meter oder vielleicht mittlerweile sogar 1,50 Meter links daneben auf der anderen Seite des Beetes haben sich jetzt diese Absenker niedergelassen. Wir könnten die da auch ausbuddeln und einpflanzen.
Haben wir ja schon bei einigen gemacht. Mal gucken, wie der Tag heute noch läuft oder was wir in den nächsten Tagen machen. Aber da kann man natürlich dann schön schon die Pflanzen für das nächste Jahr vorbereiten. Ja, sie sehen aus wie so Oktopus-Tentakeln so ein bisschen.
Ja, genau. Auf jeden Fall sind sie fast 1,50 Meter lang.
Ja, und damit ist unser Rundgang für heute an den Beeten auch schon erledigt. Und jetzt, Martina, heißt es, einmal kurz die Augen schließen und dann wieder öffnen. Und schon sind wir am Fuße des Deisters, nicht weit von Hannover entfernt, und starten zu unserer Kräuterwanderung.
Ja, mal gucken, ob das so einfach ist. Vielleicht setzen wir uns auch einfach in unser E-Auto.
Ja, wir sind gut angekommen und stehen neben einer großen Wiese. Jedenfalls gleich stehen wir neben der großen Wiese. Jetzt sind wir hier noch auf so einem Feldweg am Stadtrand von Springe, ganz in der Nähe des Deisters. Und bei uns ist unsere Kräuterexpertin Annette Luhmann. Hallo, schön, dass wir heute mit dir diese Tour machen können.
Hallo, schön, dass ihr da seid und dass wir die Tour machen.
Annette, wie bist du dazu gekommen, Kräuterexpertin zu werden?
Das ist nicht so, dass ich mich schon seit Jugendzeiten mit den Kräutern beschäftige. Vor ungefähr 12 Jahren wurde mein Interesse an den wilden Kräutern geweckt, weil ich festgestellt habe, dass die unglaublich lecker sind. Ich habe sie in den grünen Smoothie gemixt und Löwenzahn mit Orange, dieses Bittersüße, oder Brennnessel mit Kiwi, Banane und Zitrone. Das schmeckt so gut, und von diesen unglaublichen Geschmackserlebnissen wollte ich mehr haben, und dafür musste ich die wilden Kräuter eben richtig gut kennenlernen. Das war der Grund für meine erste Ausbildung an der Sebastian-Kneipp-Akademie in Bad Wörishofen. Und die spannende Welt der Wildpflanzen, die hat mich so in ihren Bann gezogen, dass ich danach weitergelernt habe bei der Phytaro-Heilpflanzenschule in Dortmund.
Also schon eine ernstzunehmende Ausbildung.
Ja, auf jeden Fall eine ernstzunehmende Ausbildung und auch viele Fort- und Weiterbildungen. Und ich bin jetzt Kräuterfachfrau und Heilpflanzenpädagogin.
Heilpflanzenpädagogin, was bedeutet das denn?
Dass ich euch gleich die erste Heilpflanze gerne vorstellen möchte.
Brennnesseln sehe ich ja hier, glaube ich, auch ganz, genau, viele. Ja. Da wäre ja nicht so richtig auf die Idee gekommen, die jetzt einfach abzupflücken. Martina, das brennt doch auch, wenn man die anfasst. Hast du es schon mal probiert?
Ja, unfreiwillig. Manchmal freiwillig, aber eher unfreiwillig. Aber ich habe schon mal gelernt, dass man sie auf eine bestimmte Art und Weise anfassen kann. Dann brennen sie nicht.
Ganz genau.
Ja, mit Handschuhen.
Nee, auch ohne Handschuh kann man sie anfassen, ohne dass es wehtut. Das zeige ich euch gleich gerne. Aber hier stehen wir gerade vor dem Breitwegerich, und das ist ein wunderbares Erste-Hilfemittel, wenn man sich unterwegs mal eine Blase gelaufen hat. Deshalb würde ich gerne mit dem anfangen. Wäre das in Ordnung?
Nein, wir wollen die Brennnessel. Nein, natürlich ist es in Ordnung. Breitwegerich, was meinst du? Für mich ist das hier alles relativ einheitlich grün.
Das ist diese Pflanze, die diese rundlichen Blätter hat, mit den deutlich sichtbaren Blattadern, die so parallel verlaufen. Und diese Pflanze wächst ganz oft direkt neben dem Weg oder auf den Wegen. Und sie ist ein sehr schönes Erste-Hilfemittel, wenn ich mir unterwegs eine Blase gelaufen habe. Dann kann ich dieses Breitwegerichblatt mit der Oberseite auf die Wehestelle, auf die Blase legen, auf die wunde Stelle, mit dem Strumpf fixieren, und durch die Reibung werden Schleimstoffe freigesetzt und legen sich schützend und heilend auf die Wehestelle.
Gut, jetzt sind wir ja am Beginn unserer Wanderung. Mal sehen, auf dem Rückweg vielleicht.
Ja, ob wir was brauchen, dann könnte man es gleich mal ausprobieren. Das wäre ja gar nicht schlecht.
Gut, und die meisten Menschen laufen ja einfach so dran vorbei und wissen gar nicht, wenn sie tatsächlich Fußschmerzen haben, dass die Rettung so nahe liegt.
Ja, genau.
Ich hätte es jetzt auch nicht erkannt, aber der Name kommt wahrscheinlich schon von dem Ort, wo es wächst.
Weg und breit getreten oder so?
Ja, es ist eine Pflanze, die auf verdichteten Böden wächst, die es auch sehr gerne mag, wenn auf sie getreten wird. Das braucht der Breitwegerich. Und zwar habt ihr die Pusteblume des Löwenzahns vor Augen. Diese kleinen Samen, die an den Schirmchen hängen. Und der Löwenzahn kann ja sehr gut reisen. Die Samen werden über Kilometer fortgetragen. Und das hat den Breitwegerich ganz neidisch gemacht. Er wollte sich auch gerne fortbewegen und vorwärts kommen. Und die Blütenstände, das sind diese kleinen Antennen, die hier raus, wie so Antennen rauswachsen.
Also so eine Art Kolben.
Genau. Und wenn die nass sind, dann werden die klebrig. Und dann bleiben sie haften an Fußsohlen, an Pferdehufen, an Wagenrädern. Und so hat der Breitwegerich den Löwenzahn sogar noch übertroffen und ist mit den ersten Siedlern bis nach Nordamerika eingereist. Und die Indianer haben ihn die Fußstapfen des Weißen Mannes genannt.
Und ich meine, ich bin total fasziniert. Wir haben gerade 3 Meter zurückgelegt von unserem Auto und haben schon 2 Sachen gesehen.
Wenn das so weitergeht, ich weiß ja nicht, aber du wolltest uns ja auch noch zeigen, wie man so eine Brennnessel hier kappt. Also die hat hier auch schon die Samenstände gebildet. Ich weiß eigentlich nur, Brennnessel ist schon wichtig, weil da ganz viele Schmetterlinge ihre Eier ablegen und nur da an den Brennnesseln machen die das. Und wenn man halt keine Brennnesseln im Garten duldet, dann muss man sich nicht wundern, dass dann irgendwann auch kein Schmetterling vielleicht herumfliegt.
Ja, ganz genau. Die Brennnessel ist Futterpflanze, ausschließliche Futterpflanze für die Raupen von 3 Schmetterlingsarten. Und wenn man die Brennnessel im Garten hat, die Brennnessel hat ja eigentlich ganz unscheinbare Blüten, aber die hat dann ihre Farben so auf Armeslänge von sich gestreckt, wenn die Raupen sich zu Schmetterlingen entwickeln und dann die Brennnesseln umflattern.
So, jetzt auch mal ran. Ne? Wir wollen es sehen.
Wir suchen uns ein schönes Blatt.
Ja, wir suchen uns ein schönes Blatt.
Was zeichnet denn ein schönes Brennnesselblatt aus?
Die oberen Blätter, also die Brennnessel, ist ein Stickstoffanzeiger und sie sammelt auch den Stickstoff. Deshalb ernten wir nur die oberen Triebspitzen oder die ganz jungen Pflanzen im Frühjahr. Und ein schönes Brennnesselblatt zeichnet aus, dass es noch nicht zu alt ist und dass es nicht angefuttert ist, angefressen, dass es einfach noch appetitlich aussieht.
Annette, du fasst da richtig an.
Ja, wenn man sie richtig fest anpackt, dann kann man sie auch so anpacken, ohne dass sie einem was tut. Also so von unten nach oben. Die Brennhaare wachsen so zur Blattspitze hin. Aber wir wollten ja ein Blatt mal abknipsen, um das schmerzfrei zu machen.
Willst du es auch mal testen, Martina?
Danach
nehme ich 2 Finger, den Daumen und den Zeigefinger, wie so eine Pinzette. Knipse das Blatt ab und streiche es aus von dem Blattstiel zur Spitze hin, dass die Brennhaare zerstört werden. Dann drehe ich es um und rolle es von der Spitze her ein, knipse den Blattstiel ab und klappe die Enden dieser kleinen Rolle nach innen um, sodass so ein kompaktes Päckchen entsteht. Da drücke ich nochmal drauf, dass alle Brennhaare zerstört sind. Und dann lege ich mir das in den Mund und kaue da drauf wie Kaugummi.
Das ist ganz schön mutig.
Die Brennhaare sind ja zerstört. Ich kann ja auch gerne ein Blatt abpflücken, wenn du...
Du kannst das. Ich probiere es mal selber. Also.
Martina, wirklich? Sie greift zu und hat schon eins im Auge, so ein Blatt.
Also das ist eins der oberen Blätter, ne? Und das?
Ja. Ich würde das mit dem anfangen.
Anfang, haha.
Anfang. Also hier das oberste Blatt von so einer relativ großen Brennnesselpflanze. Ich habe es jetzt am Stiel abgepiekst. Hat das überhaupt schon Brennhaare?
Ja, natürlich.
Okay. Es gibt keine Brennnessel ohne Brennhaare. Jetzt bürsten quasi, langstreichen. Brennt tatsächlich nicht. Aber ich glaube, Annette ist vorsichtig mit mir. Ich glaube, die Brennhaare sind auch nicht ausgewachsen.
Nimm doch mal zur Kontrolle ein anderes Blatt und streich mal in die andere.
Ich bin ganz froh.
Also hier so ein großes Mal.
In die andere Richtung, damit im anderen Mal. Dann haben wir ja den Beweis.
Nee, die sind so ganz zart noch.
Wie lange willst du jetzt noch streicheln? Ja?
Wie lange muss ich das noch machen?
Das müsste jetzt eigentlich reichen.
Okay, jetzt einrollen.
Sie rollt ganz gewissenhaft.
Ja, warum hast du das Päckchen geformt?
Einfach nur mal, dass ich das wie so ein kleines Päckchen gut auf den Backenzähnen zerkauen kann.
Man hat doch gerne mal ein Päckchen auf den Backenzähnen, oder
ja,
nicht?
Genau.
Weiß nicht genau. Was kann eine Brennnessel? Warum ist das ein gutes Wildkraut?
Wenn die Brennnessel sich nicht so wehren würde mit ihren Brennhaaren, dann wäre sie bestimmt schon ausgerottet oder stände unter strengem Naturschutz, weil sie so ein breites Spektrum von wertvollen Inhaltsstoffen hat.
Was macht das Gutes für mich?
Die Brennnessel hat ganz viel Vitamin C. Wenn ihr 100 Gramm Brennnesselblätter esst, dann könnt ihr 333 Milligramm Vitamin C genießen. Zum Vergleich, Kopfsalat hat 13, Spinat hat 52. Brennnessel hat auch ganz viel Eisen und mit Vitamin C zusammen kann der Körper das Eisen besser aufnehmen. Brennnessel hat die Vitamine A, B, C hatten wir schon. E und K. Hat Magnesium, Kalium, Calcium, Phosphor, Silizium. Ein so breites Spektrum von wertvollen Inhaltsstoffen, dass ich sie jetzt gar nicht alle aufzählen kann.
Und wenn ich es jetzt nicht pur essen möchte, was kann ich damit machen?
Ich könnte zum Beispiel ganz normal, wie ich den Spinat zubereite, die Hälfte mit Brennnesseln ergänzen. Ich kann Brennnesseln in die Suppe tun. Ich kann einen Quark machen. Wenn ich in die roh essen würde, würde ich natürlich jetzt nicht jedes Blatt ausstreichen, sondern einmal mit dem Nudelholz drüber gehen. Ich kann sie in den Smoothie tun. Ich kann eine Pizza mit Brennnesseln belegen oder einen herzhaften Kuchen. Da gibt es so viele Möglichkeiten.
Also hier hast du ja ein paar Kilo rumstehen, da kannst du ja, bevor wir zurückfahren, noch was einpacken.
Genau, aber ich würde immer so die obersten Blätter nehmen und muss ich die Brennhaare auch ausstreichen, wenn ich die koche?
Nein.
Nur wenn man es roh isst?
Nur wenn man es roh isst. Und das Rohessen ist unterwegs manchmal vielleicht ganz nett, denn die Brennnessel hat mit ihren vielen Vitaminen und Mineralien so viel Energie, dass sie auch so eine Kraftpille für unterwegs ist. Also verlaufen, Bus verpasst, müde, keine Lust mehr weiterzugehen, ich muss aber noch 3 Kilometer. Dann könnte man gut so ein paar Brennnesselblätter essen.
Wahnsinn. Ich bin schon überzeugt und ich habe mein Päckchen fertig. So, ich esse es jetzt.
Hast du auch geguckt, dass da keine Schmetterlingseier dran sind?
Die hätten wir gesehen.
2 vergessen. Annette hat aufgepasst. Deshalb machen wir das nur mit kundiger Expertise hier.
Und wie schmeckt's? Sie kaut noch. Genießt.
Ich warte darauf, dass es doch brennt. Brennt aber nicht. Es war wirklich ein kleines Blatt, sehr intensiv. Kannst nicht vergleichen. Bisschen nussig, bisschen nach Gras.
Also einfach ein Genuss, sag's doch.
Auf jeden Fall nicht schlecht.
Mit dem Genuss, das dauert noch. Du musst dir das ja jetzt auch noch vorstellen mit anderen Zutaten drumherum.
Ja, mit so ein bisschen so Mango-Smoothie kann ich mir das sehr gut vorstellen.
Okay, dann war das jetzt die Brennnessel und wir schauen weiter, was uns noch so begegnet. So, der Breitwegerich, hier wächst ja auch noch so ab und an. Jawohl, er begleitet uns auf Schritt und Tritt. Und wir können ja auch mal so beherzt drauftreten. Das mag der ja, ne?
Das mag der ja, genau. Damit er vom Fleck kommt und nicht seine schweren Samen einfach nur unter sich auf den Boden fallen lässt und an einer Stelle bleiben muss.
Es ist ja wirklich auch interessant, auf welche Taktiken manche Pflanzen kommen, um sich zu verbreiten.
Ja, auf jeden Fall. Da gibt es die interessantesten Sachen. Genau so ist es.
Hier wächst ja ganz viel am Wegesrand. Ne? Es blüht, es ist eine grüne, halbwegs bunte Hölle. Im positiven Sinne. Weißt du, was das alles ist?
Jede Pflanze kenne ich nicht. Ich lerne seit ungefähr 12 Jahren. Und um alles zu wissen, was man über Kräuter wissen muss, ich glaube, da müsste man 150 werden oder 2 Leben haben. Das ist ein so umfangreiches Thema.
Aber wenn du viele Brennnesseln isst, vielleicht schaffst du das ja, 150.
Genau, das wäre doch ein Ziel. Nein, das wäre kein Ziel. Ich würde euch gerne noch den Giersch zeigen.
Den kenne ich. Du auch, Martina?
Den kenne ich auch aus dem Garten, ja.
Aber vielleicht sehen wir ihn ja gleich mit ganz anderen Augen.
Ich glaube, da oben, das könnte er sein, dass er da blüht.
Er blüht sogar schon. Das wollen wir ja im Garten immer vermeiden, dass er zur Blüte kommt.
Ja, auf jeden Fall. Wenn der blüht und sich versamt, dann gibt es ja kein Halten mehr für den Giersch. So, das ist die Gierschblüte hier. Und hier sind auch die Gierschblätter. Ich habe euch Gierschblätter aus meinem Garten mitgebracht, da ich den Giersch ständig abernte. Der Giersch ist ja ein völlig pflegeleichtes, ständig nachwachsendes, sehr lecker schmeckendes Dauergemüse. Und ich wollte euch gerne mal die jungen Blätter zeigen, die ganz jungen.
Oh, jetzt wird der Rucksack geöffnet.
Wenn ich den Giersch loswerden möchte, dann muss ich ihn im Boden völlig in Ruhe lassen und oben ständig abpflücken.
Ah, okay, das heißt, mit der Wurzel zu versuchen, den rauszuholen, ist überhaupt nicht clever, sondern lieber oberirdisch abernten oder jeden essen oder was auch immer und in Ruhe lassen. Ah.
Einfach essen.
Einfach essen, ganz genau. Einfach aufessen. Der Giersch muss weg. Essen.
gibt es für den Giersch im Garten auch so eine Haltbarkeit, sagen wir mal so, oder eine Größe, oder wo man sagt, nur die Jungen oder nur die eine Woche dürfen sie alt sein?
Am leckersten, das sind die ganz jungen Blätter. Die habe ich jetzt aus meinem Garten gestern gepflückt. Moment, ich schockel das mal so ein bisschen zurecht.
Hätte ich das gewusst, hätte ich auch welche mitbringen können.
Der kommt ja so zusammengefaltet aus dem Boden und fächert sich dann so auf. Und diese ganz jungen Blätter, die schmecken total lecker im Salat. Vielleicht noch ein bisschen junge Löwenzahnblätter dazu, einen würzigen Bergkäse, ins Dressing, Öl, Essig, Salz und Pfeffer und so eine Orangensenfsoße. So dieses Bittersüße. Lecker. Da kriegt man so einen richtigen Japp drauf.
Ich glaube, ich gehe sofort nach Hause Giersch ernten.
Oder in den Salat kann ich natürlich auch Radieschen machen oder Möhren. Mögt ihr mal ein Blatt probieren?
Ja, natürlich. Martina hat schon das eine in der Hand. Ich nehme auch mal eins, ja?
Krass.
Krass?
Ja, ich habe schon mal gegessen. Das ist wirklich sehr intensiv und so ein bisschen möhrig.
Das würde ja passen. Möhre, ne? Alles Möhre oder was?
Alles Giersch oder was?
Aber vielleicht beschreibst du mal ganz kurz, wie sieht so ein Gierschblatt aus oder die Pflanze an sich?
Ein Gierschblatt hat einen dreikantigen Blattstiel. Und das Blatt besteht aus drei Teilen. Und jedes dieser drei Teile hat wieder drei Blätter. Manchmal schlunzt der Giersch ein bisschen, dann hat er keine Lust, hier unten das dritte Blatt auszubilden. Aber der Merkspruch gilt eigentlich, mit dem ich einen Gierschblatt sicher erkennen kann, dreimal, dreimal, drei bist du beim Giersch dabei.
Nun ist es ja so, dass zum Beispiel Bärlauch so ein paar Verwechslungsoptionen hat. Ne? Maiglöckchen, noch was anderes, wenn man nicht ganz genau aufpasst. Gibt es das bei Giersch auch, dass man da aufpassen muss?
Also der Giersch ist ein Doldenblütler und bei den Doldenblütlern gibt es tödlich giftige Pflanzen, tatsächlich. Ich kann also wirklich nur das ernten, was ich sicher erkenne. Wenn ich in der freien Natur sammle, muss ich mir schon sicher sein, dass es auch wirklich der Giersch ist. Aber die jungen Blätter sind eigentlich typisch und auch die Blätter sind typisch. So groß ist die, sehe ich da keine Gewechslungsgefahr.
Und alle, die nicht wissen, wie so ein Gierschblatt aussieht, bei uns im Blog, da haben wir ein Foto.
Das auf jeden Fall. Aber ich versuche gerade zu überlegen, ob es im Garten noch was anderes sein könnte, wenn es kein Giersch ist.
Die ganz junge Engelwurz sieht ähnlich aus wie ein Gierschblatt, die einjährige, wenn die aus dem Boden kommt. Aber die haben auch wenige Leute im Garten und die wäre auch nicht giftig und würde völlig anders schmecken.
Gut. Also ich habe mein Blättchen auch gegessen. War lecker.
War wirklich lecker. Ich kann mir das wirklich auch gut mit so was Süßem vorstellen.
Wir müssen, wenn wir mal im Wald unterwegs sind, gar keinen Picknickkorb mitnehmen. Wir gucken links und rechts, pflücken und essen.
Ich glaube, so ist der Plan, ja.
Genau so. Die Blüte schmeckt dann schon wieder ein bisschen, ja, wie ich finde, das ist jetzt hier die Gierschblüte, ein bisschen süßer.
Hat so ganz viele kleine weiße Einzelbestandteile und sieht dann aus wie so ein Schirmchen.
Wie so ein Schirmchen, wie eine Dolde, genau.
So, jetzt haben wir eine Blüte. Was muss ich machen? Ich esse die einfach oder muss ich sie auch irgendwie vorher reiben?
Nee, ich habe sie gerade probiert, mir hat das Blatt besser geschmeckt. Mal gucken, was du sagst.
Bisschen bitter, geht aber so ein bisschen in die Kohlrabi-Richtung, finde ich.
Ja, genau. Ist ein bisschen bitterer schon. Und wenn man jetzt die Samen probiert, die sind dann noch herzhafter. Die sind dann gut als Gewürz zu verwenden. Hier hat der Giersch sich ja schon versamt.
Hast du eigentlich in deinem Rucksack auch irgendwie sowas Notfallmäßiges dabei? So Erste Hilfe? Martina isst ja hier alles. Nicht, dass ihr doch irgendwie schwummrig wird oder irgendwas brennt, sodass man ganz schnell noch helfen kann?
Das ist natürlich richtig. Man muss, wenn man Wildpflanzen isst, immer auf seinen Körper achten, ob man vielleicht gegen irgendwas allergisch reagiert. Das ist völlig richtig.
Geht's noch?
Noch geht's, ja.
Das ist der Baldrian. Für diese Heilpflanze brauche ich eigentlich gar keine Werbung zu machen. Den Baldrian kennt ja eigentlich jeder als Heilmittel.
Der beruhigt, oder? So als Tee.
Der beruhigt. Man verwendet die Wurzeln. Und der Baldrian ist ein wunderbares Mittel, wenn ich nicht schlafen kann wegen Überreiztheit oder Stress. Er fängt so kreisende Gedanken ein. Wenn meine Gedanken wie eine Horde wilder Affen durch den Kopf rasen, dann ist Baldrian das Mittel der Wahl. Baldrian macht nicht müde, fördert die Konzentration. Man könnte ihn durchaus auch tagsüber nehmen in stressigen Situationen.
Und beißen wir jetzt auch ein?
Nein, eigentlich nicht. Man verwendet die Wurzeln und ich will den jetzt hier natürlich nicht ausgraben, aber ihr könnt mal dran riechen, dieser typische Baldrian-Geruch.
Ah.
Ich werde gleich ruhiger.
Ja, genau. Das ist ein ganz typischer Geruch und wenn Baldrian auf der feuchten Wiese steht, dann liegt dieser Duft über der ganzen Wiese.
Also das, was wir jetzt hier gerade so beschreiben oder was du beschreibst, hören ja ganz, ganz viele Menschen natürlich. Wie ist denn das, wenn die jetzt alle losziehen? Darf jeder so viel hier aus der freien Natur entnehmen, wie er mag oder gibt es da auch eine Beschränkung?
Ja, es gibt Beschränkungen. Ich darf natürlich nichts sammeln im Naturschutzgebiet. Hier steht nur eine einzige Baldrianpflanze. Die darf ich natürlich auch nicht sammeln. Ich muss immer sehen, dass ich den Bestand nicht gefährde. Ich darf keine geschützten Pflanzen sammeln. Ich muss immer darauf achten, dass es nicht so doll auffällt. Also, dass ich das so hinterlasse, dass die Pflanze noch weiter gut bestehen kann.
Kann man sagen, die und die Kräuter sind per se geschützt? Also beim Bärlauch zum Beispiel weiß ich, man darf für den Eigenbedarf eine Handvoll. Wenn es kein Naturschutzgebiet ist, ne?
Ein Handstrauß pflücken, ganz genau beim Bärlauch. Ich darf nicht, wie das immer wieder durch die Presse geht, ihn kiloweise aus dem Wald holen, um ihn dann irgendwo auf dem Markt zu verkaufen. Das wäre dann auch eine Ordnungswidrigkeit.
Und wenn ich jetzt, ich gehe einmal auf eine Wiese, sammle alles ab, kann ich die Kräuter auch einfrieren? Kann ich die Brennnessel zerhacken, einfrieren?
Kannst du bestimmt, habe ich noch nicht ausprobiert. Ich würde sie dann lieber anders haltbar machen als Pesto. Oder du meinst jetzt, dass ich die Blätter dann nur aus dem Gefrierfach nehme und den Spinat? Das müsstest du mal ausprobieren, das habe ich noch gar nicht versucht.
Weil wenn man vielleicht nicht so oft in den Wald kommt?
Ich weiß das vom Bärlauch, der wurde bei mir matschig. Wie das bei der Brennnessel ist, weiß ich nicht. Sie halten sich, wenn ich sie in so eine Plastikdose tue, mit einem feuchten Zewa drumherum, so 3-4 Tage frisch im Kühlschrank, wenn ich jetzt ein bisschen auf Vorrat sammeln möchte.
Für die nächste große Party.
Ja, Kräuterparty.
Annette, du hast ja auch, oder gibt es auch so Kräuterkurse, du bist ständig ausgebucht, also da gibt es eine rege Nachfrage. Was sind das denn für Menschen, die da mit dir gehen? Alte, junge, warum interessiert sie das Kräuterwissen so sehr?
Sowohl als auch. Alte, junge, ältere Menschen haben noch sehr viel eigenes Kräuterwissen. Und ich habe auf meinen Kräuterwanderungen auch schon ganz viel von Teilnehmern gelernt. Und aber auch viele junge Menschen, junge Familien, die eben auch wieder versuchen, Wildkräuter in die Ernährung einzubauen. Wenn ich Wildkräuter esse, ab und zu, dann tue ich ja schon ganz viel für mein Wohlbefinden. Die sind regional, bio, saisonal, haben viel mehr Vitamine und Mineralstoffe als Kulturgemüse, ja, und sind auch noch kostenlos. Und beim Sammeln bin ich in der Natur unterwegs. Das macht vielen Spaß.
Sehr schön.
Win, 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 win. Mir kommt gerade noch was in den Kopf, wenn es so Himbeer- und Brombeerzeit ist im Wald. Versuche ich immer, nicht die Früchte zu nehmen, die noch relativ weit unten hängen, nicht, dass dann da doch irgendwo der Fuchs dran gepinkelt hat und da Fuchsbandwurm drin ist. Ich glaube, gibt es kaum noch, aber vorsichtig bin ich da trotzdem immer. Wie ist denn das so mit Brennnesseln und dem ganzen anderen Kram? Muss ich trotzdem darauf achten, dass ich die Sachen nehme, die schon ein bisschen höher wachsen oder bedenkenlos?
Also der Fuchsbandwurm sorgt viele Menschen und keiner möchte an Echinokokkose erkranken. Das ist eine meldepflichtige Krankheit und es gibt durchschnittlich ungefähr 50 Erkrankungen im Jahr bei 83 Millionen Einwohnern. Und ich muss ja nicht nur die Menschen rechnen, die Kräuter sammeln, die Pilze sammeln, die in der Forst- und Landwirtschaft unterwegs sind. Ich muss ja auch die Leute mitrechnen, die Erdbeeren vom Feld essen, die Salat vom Feld essen. Der Fuchs bleibt ja nicht auf seiner einsamen Waldwiese, sondern ist auch in den Städten unterwegs. Der Fuchsbandwurm wird aber nicht, du sagtest gerade, dran gepinkelt, der wird nicht durch Urin übertragen und auch nicht durch herumfliegende Eier. Der befindet sich in dem Fuchskot. Und insofern kann ich mich sehr gut schützen, indem ich achtsam bin, bevor ich sammle und die Umgebung scanne, ob da der Fuchskot abgelegt ist. Der Fuchs markiert mit seinen Kothäufchen sein Revier und legt die immer etwas erhöht an. Aber ich gucke natürlich auch grundsätzlich, ob sich der Hundekot befindet, Vogelschiss, dass ich also nur an sauberen Stellen ernte.
Also vorher so ein bisschen mit der Nase so runter und dann mal schnuppern, ob irgendwo was unangenehm riecht und dann mal gucken, was es war.
Genau, oder ich sehe es ja auch schon, ob irgendwo was ist, was unangenehm riechen könnte. Hier haben wir die Hundspetersilie. Das ist auch eine interessante Pflanze, weil Giftpflanze, das hier ist sie.
Stimmt, das sieht sehr petersilig aus.
Der Grund, warum die Krause-Petersilie gezüchtet wurde, ist der, dass man eben die glatte Petersilie auch mit der Hundspetersilie verwechseln kann. Die Petersilie ist ja auch eine spannende Pflanze. Also die ganz normale Gartenpetersilie wurde letztes Jahr 2023 als Giftpflanze des Jahres gewählt. Kommt man ja auch nicht unbedingt drauf. Aber im zweiten Jahr, wenn sie dann anfängt zu blühen und sich versamt, bildet sie eben den giftigen Stoff Apiol, der dann auch nicht nur in den Samen ist, sondern auch in der ganzen Pflanze.
Haben wir auch bei uns im Beet stehen, am Funkhausgelände.
Die Petersilie. Auch im zweiten Jahr. Dass sie blüht. Ja, schön.
Essen wir aber nicht mehr.
Nee. Und wir haben auch gedacht, so Obacht, nicht, dass da noch irgendjemand vorbeigeht und denkt so, oh cool, Petersilie. Aber jetzt, wo sie blüht, ist die Gefahr, glaube ich, nicht mehr da. Aber wir haben immer schon allen Leuten gesagt, so hier, Obacht, da kommen jetzt Knospen, lass die in Ruhe.
Ja, genau, weil es eben nicht nur in der Blüte ist, sondern auch in den Blättern. Aber das ist eine schöne Blüte, auch so gelb, so gelblich-grün blüht die, ne?
Ja, war schön. Wir haben gedacht, vielleicht können die Bienen ja noch was damit anfangen.
Ja, genau. Schön. Ich finde das auch immer spannend. Ich lasse sie auch ab und zu immer mal blühen. Hier haben wir auch noch was Leckeres. Das Springkraut kennt ihr vielleicht noch von früher, wenn die Samen ganz reif sind. Die sind vielleicht noch ein bisschen klein und man sie dann so mit der Hand packt. Dann springen sie so auf in der Hand. Das ist schon mal ein schönes Gefühl. Und die Samen schmecken nussig und sind auch eine leckere Knabberei für unterwegs.
Und dann springen wir hier den Hang hinauf. Dann
mit Leichtigkeit.
Muss man da warten, bis die komplett reif sind oder sind sie vorher giftig? Oder?
Nein, sie schmecken auch vorher schon. Dann sind sie weiß, aber wenn sie komplett reif sind, sind sie dann braun. Ich kann sie aber zu jeder Zeit essen. Vielleicht finden wir ja da oben ist noch mehr Springkraut. Eine Samen, die schon ein bisschen reifer sind.
Ja, man muss schon genau gucken.
Das ist noch zu früh im Jahr. Das müsst ihr euch dann merken für künftige Touren.
Wann ist denn so die beste Zeit für Kräuterwanderungen und fürs Kräutersammeln?
Wenn ich sie essen will, eigentlich im Frühjahr, dann sind sie frisch, die Blätter jung, schmecken total lecker. Die Pflanze steckt ja dann erstmal ihre Kraft in die Blätter und sobald sie blüht, steckt sie ihre ganze Kraft in die Blüte. Ich kann Bärlauch natürlich auch noch essen, wenn er blüht, aber dann schmecken die Blätter nicht mehr so aromatisch, werden leicht bitter. Und dann steckt sie ihre Kraft in die Samen und deshalb, wenn ich die Blätter essen will, ist es immer am leckersten, wenn ich das vor der Blüte mache.
Aber jetzt so im Sommer finde ich schon noch was.
Ja, auf jeden Fall. Wenn irgendwo gemäht wurde zum Beispiel, habe ich ja dann immer die jungen Pflanzen. Sonst nehme ich, wie bei der Brennnessel oder bei dem Wiesenlabkraut, die oberen Spitzen. Das sind ja dann auch noch frischere Sachen. Ich würde euch gerne noch ein Wiesenpflaster zeigen.
Ein Wiesenpflaster, also wenn man mal gestürzt ist?
Wenn man gestürzt ist oder wenn man so kleine Schürfwunden an den Händen hat, ist das wunderbar. Das ist der Spitzwegerich, der Bruder des Breitwegerich. Gucken, ob wir ihn hier sehen.
Spitzwegerich, wo bist du?
Hier ist er schon.
Da ist er schon.
Er hat gehört. Das ist so ein längliches, lanzettförmiges, spitz zulaufendes Blatt. Auch die Blattadern sind wieder deutlich sichtbar. Und dieser Spitzwegerich ist eine schöne Erstversorgung bei kleinen Verletzungen. Oder wenn ich gefallen bin, mir das Knie aufgeschürft habe. Der gibt seinen Saft ungern her. Das ist ein sperriges Blatt. Ich muss es also kräftig zwischen den Händen zerreiben, dass der grüne Saft austritt. Notfalls kaue ich das auch an. Natürlich nur für die eigene Wunde, sonst müsste derjenige kauen.
Ja, macht Sinn. Ne? Also, oder man bittet jemanden, der vorbeikommt, ob man mal kurz kauen kann.
Genau. Und dann nehme ich ein weiteres Blatt und fixiere diese Wundauflage damit. Wenn man zu mehreren ist, kann das einer einfach drum binden. Wenn ich alleine unterwegs bin, stecke ich dann die Spitze da rein, sodass ich ein Pflaster von der Wiese habe. Sebastian Kneip hat über den Spitzwegerich gesagt, wie mit Goldfäden näht der Wegerichsaft den klaffenden Riss. Und so wie Gold nie Rost ansetzt, flieht den Spitzwegerich jegliche Fäulnis und faules Fleisch. Er meinte damit, mit Spitzwegerich behandelte Wunden entzünden sich nicht und heilen narbenfrei. Und Kneip wusste noch nicht, dass der Spitzwegerich Aukubin enthält. Das ist ein pflanzliches Antibiotikum. Er hat das also aus der Volksheilkunde, aus den Beobachtungen geschlossen.
Wahnsinn. Kann man sagen, wo der wächst? Also der, wo müsste ich ihn suchen?
Auf der Wiese. Den findest du auf der Wiese, den Spitzwegerich.
Nicht auf jeder, aber so ab und an.
Er ist relativ häufig, aber nicht auf jeder Wiese, klar. Der schmeckt total lecker. Die Blüten des Spitzwegerichs, die kleinen Kölbchen, schmecken wie Champignons. Mag jemand probieren von euch?
Ja.
Also nur das Kölbchen, nicht den Stängel.
Also das ist jetzt so ein halben Zentimeter großes, kleines Teilchen, wie eine grüne, ganz junge Erdbeere aus vielleicht so, ne? So eine Mini-Erdbeere.
Länglicher, aber ja, einfach essen. In der Tat, das schmeckt total nach Pilz.
Und so kann ich mir mit den Kölbchen oder auch mit den jungen Blättern zum Beispiel ein Pilzomelett ohne Pilze machen.
Ja, wirklich. Da weißt du gleich so ein Kräuteromelett. Also genau. Pilz mit Kräuter, so schmeckt das. Und vor allen Dingen, das war jetzt ein ganz, ganz kleines Stückchen, ne? Und das ist total intensiv. Das kennt man gar nicht mehr so aus so Lebensmitteln, ne?
Wer geht auch schon, einfach mal, also nicht viele gehen einfach in den Wald oder auf eine Wiese und sammeln sich alles zusammen. Alles okay? Ja?
Ich habe mich aber gerade wirklich gefragt, ob ich mich das alleine trauen würde. Ob ich dann wirklich auf der Wiese stehe und weiß, Annette hat gesagt, das ist Spitzwegerich, kann ich essen.
Ich muss mich halt wirklich gut auskennen und das geht nicht von heute auf morgen. Da muss ich mich schon intensiv mit beschäftigen und ich nochmal, um es zu wiederholen, wir essen natürlich nur die Pflanzen, die wir auch sicher erkennen. Es gibt Giftpflanzen und da könnte dann was schief gehen.
Aber das mit dem Einreiben und auf Wunden kleben, das klingt nicht ganz so gefährlich. Also da könnte man ja auch mit anfangen. Und mit den Brennnesseln, die erkennt man auch.
Und das Blatt ist eigentlich auch ganz typisch, aber man muss sich tatsächlich eingucken, um es dann auch sicher zu erkennen.
Du kannst das ja mitnehmen, Martina, in der Hosentasche. Und immer wenn du dir unsicher bist, dann guckst du kurz, sieht so ähnlich aus.
Ich nehme von allem jetzt ein Blatt mit und presse das so zwischen Büchern. Und dann hänge ich mir das an die Wand oder mache ein Foto. Und immer wenn ich jetzt unterwegs bin, dann gucke ich.
Ja, das ist doch eine gute Idee, auch mit dem Pressen, dass man es dann auch nochmal so vor Augen hat.
So, du guckst noch, ob wir was finden?
Ich möchte euch gerne die wilde Möhre zeigen. Das passt ja auch gut zu alles Möhre. Das ist die Pflanze, aus der unsere Kulturmöhre gezüchtet wurde. Die Wurzel ist nicht orange, hat keine Karotine, die ist so beigelich weiß. Kann man aber verwenden wie Möhre und auch die Blätter sind total lecker im Smoothie. Ich mache es gerne mit Apfel oder im Salat. Aber auch da muss man natürlich sicher sein, dass es wirklich die Pflanze ist. Die wilde Möhre, die Blüte ist hier kurz vorm Aufblühen und die hat hier diese Hüllblätter, die sehen aus wie so ein Tortendeckchen. Früher war das mal üblich, dass man so ein Spitzendeckchen aus Papier unter die Torte gelegt hat. Und so finde ich das hier auch. Da kann man die wilde Möhre gut dran erkennen.
Kann man jetzt auch reinbeißen oder eher nicht?
Da kann man auch reinbeißen. Habe ich das lange nicht mehr gemacht. Mal gucken.
Mal gucken, was passiert.
Schmeckt ja intensiv, finde ich, ja.
Ralf, du wirkst irgendwie skeptisch.
Ja, ich weiß nicht so. Wird gerieben und alles schmeckt intensiv. Es macht natürlich riesen Spaß, dazu zu gucken. Aber jetzt selbst überall reinzubeißen, weiß ich noch nicht. Ne? Aber
sammelst du Pilze?
Ja, mache ich.
Ist ja wahrscheinlich das Gleiche, oder? Man muss sich auskennen und dann ist es eine safe Geschichte.
Maronen und Steinpilze, andere nicht. Obwohl, da sind so viele immer, ne? So krause und helle an umgefallenen Baumstämmen. Weil da bin ich dann eher vorsichtig. Also nur das, was mich wirklich weiß.
Aber genauso ist es ja mit den Kräutern auch. Ich sammle das, was ich wirklich kenne. Hier haben wir auch wieder die Spitzwegerichknospen und Blüten. Ich esse auch mal eine. Kann ich immer nicht widerstehen.
Was ist das? Das ist kein Spitzwegerich, ne?
Doch, das ist die Blüte, wenn sie aufblüht. Das ist die Knospe noch nicht aufgeblüht. Und dann blüht sie auf und diese Blüten sind dann wie so ein Sternenkranz um einen Fixpunkt. Die blüht dann so von unten nach oben auf. Die ist fast verblüht.
Das sollte man dann nicht mehr essen, ne?
Das schmeckt nicht mehr, nein.
Sieht aber ganz toll aus, finde ich, ne? So klein und anmutig und zart. Könnt ihr alles sehen bei uns im Gartenblog. Gibt es die entsprechenden Fotos dazu. Und Annette knabbert ordentlich. Dann fällt das Mittagessen heute aus bei dir.
Nicht unbedingt, aber so könnte man schon eine Weile durchkommen.
So, Mädesüß haben wir jetzt gepflückt. Oder viel besser gesagt, du hast diese Pflanze daraus gerupft.
Genau, das sind jetzt noch die Knospen. Wenn sie aufblüht, ist das so flauschig weiße Wolke auf der Wiese. Und Mädesüß ist ein Schmerzmittel, das die Natur uns zur Verfügung stellt. Im 19. Jahrhundert wurde aus dem Mädesüß Salicylsäure isoliert, benannt nach dem Wirkstoff Salicin. Das wirkt gegen Kopfschmerzen, gegen Fieber, bei Rheuma. Und die Firma Bayer hatte eine kleine chemische Änderung vorgenommen, hat er Acetylsalicylsäure draus gemacht und das 1899 als Aspirin auf den Markt gebracht. Das findet man auch in der Weidenrinde.
Und was esse ich davon oder was mache ich damit dann?
Wenn ich es als Kopfschmerzmittel nehmen will, dann nehme ich die Knospen. Wenn ich einen Zucker zum Beispiel aromatisieren will, dann muss ich warten, bis die Pflanze aufgeblüht ist. An anderen Standorten blüht sie schon, hier an dem noch nicht. Da muss ich warten, bis die Pflanze aufgeblüht ist und dann kann ich mit diesen Blüten einen Zucker aromatisieren. Das schmeckt sehr lecker. Früher wurde der Met damit gewürzt. Mädesüß heißt im Englischen Meadowsweet, die Wiesensüße, und wurde zum Süßen von Met zum Beispiel benutzt.
Ah, okay.
Hier haben wir noch eine Minze.
Oh.
Wären wir einfach so vorbeigegangen, ne?
Ich hätte jetzt auch gedacht, dass Minzen, ja, ich weiß, die wachsen ohne Ende, wenn man sie einmal im Garten hat, aber dass man sie trotzdem so ein bisschen kultivieren muss. Ich hätte nicht gedacht, dass die wie Brennnesseln einfach so wachsen.
Die Minze, die wir aus dem Garten kennen, das ist ja eine Züchtung. Das ist ja keine ursprüngliche Pflanze, sondern eine Züchtung aus dieser Wasserminze und aus der Waldminze. Und die Waldminze, das hier ist die Wasserminze. Und die kann ich genauso verwenden wie die Pfefferminze. Sie hat aber nicht so viel Inhaltsstoffe, nicht so viel Menthol. Ihr könnt eindeutig feststellen, dass es eine Minze ist, wenn man es reibt und riecht.
Ja, auf jeden Fall. Ein bisschen muffiger als Pfefferminze?
Genau.
Muffig, darf ich auch mal? Ja. Oh ja, so ein bisschen.
Riecht so ein bisschen nach nasser Wäsche oder Klammerwäsche, die nicht richtig getrocknet ist.
Lecker. Ja, man gewöhnt sich einfach an die nasse Wäsche.
Ja, es ist halt so ein bisschen Minze, der klassische Minzgeruch mit nasser Wäsche.
Also das rieche ich ganz selten, ich weiß gar nicht.
Du kennst den Geruch gar nicht, ne? Ja.
Und Pfefferminz ist ein super Mittel, bei Kopfschmerzen hilft es aber auch gegen Reiseübelkeit. Also wenn man Probleme damit hat, dass einem im Bus oder auf dem Schiff öfter mal übel wird, kann man gut Pfefferminzbonbons mitnehmen.
Jetzt gleich vor der Rückfahrt, Martina, kannst du doch nochmal so eine Minze schlucken.
Weil du mal so wild fährst, ne? Ja.
Hier haben wir ein Vergissmeinnicht. Das wollte ich euch zeigen mit diesem goldenen Ring in der Mitte. Das hat ja hier diesen goldenen Ring. Das zeigt den Insekten an, hey Leute, hier geht's zum Nektar. Die Kneipe ist noch voll. Wenn die Pflanze bestäubt ist, dann färbt sich dieser gelbe Ring weiß. Dann wissen die Insekten, sie müssen jetzt keine Energien mehr verschwenden, um da zu landen. Und früher hat man das wegen dieses goldenen Ringes als auch ein Zeichen für Treue genommen. Und wenn Liebende sich trennten, dann gab man sich gegenseitig ein Sträußchen Vergissmeinnicht mit.
Wieder eine schlaue Pflanze, ne? Muss man ja sagen.
Ja, die Natur hat auch jetzt für uns immer noch Überraschungen parat. Nur Annette kennt alles.
Nein, nicht alles, längst nicht alles. Das ist der Waldziest und die Blätter sehen so ein bisschen fast brennnesselartig aus. Sie hat aber natürlich eine ganz andere Blüte, ist ein Lippenblütler. Und die Blätter schmecken sehr lecker als Chips. Wenn ich lege sie also umgedreht mit der Oberseite nach unten auf ein Backblech, öle die ein bisschen ein, würze sie mit Salz, Pfeffer und Paprika. Das sind tolle Chips, halten sich aber nicht lange. Also die muss ich dann frisch essen.
Das wird bei Martina kein Problem sein.
Die würden sich eh nicht halten, aber wenn ich eine gesunde Alternative zu Chips bekommen würde, ne, das wär's.
Geht auch gut mit Brennnesselblättern.
Okay.
Gut, wir machen mal einen Test, Martina. Was meinst du, was haben wir hier?
Ich bin mir nicht sicher, aber guck mal, das sieht so ein bisschen aus wie die Minze. Ist das diese Wasserminze? Aha, check, ein Punkt. Dann haben wir hier die Petersilie, die keine Petersilie ist.
Genau, die Hundspetersilie.
So, dann...
Die Petersilie für den Hund sozusagen.
Hier wächst Giersch. Nee, kein Giersch. Sah so ein bisschen aus. Springkraut.
Weiß ich nicht, alles weiß. Also ich habe auch zugehört, aber ich krieg nicht die Hälfte zusammen.
Jetzt tust du nur so. Okay, da hinten war ganz viel Giersch. Was hatten wir noch? Spitzwegerich war auf der Wiese, da sind wir jetzt gerade weg. Aber da wächst wieder der andere Wegerich.
Der Breit.
Der Breitwegerich.
Ich habe gerade noch einen Springkrautsamen gefunden, der reif ist, der dann so aufspringt.
Jetzt esse ich das dunkelbraune Samenkorn. Mhm.
Ja, muffig und Wäsche, oder?
Nee, ich glaube, es schmeckt schon nach Nuss, aber war jetzt noch nicht so intensiv.
Muss vielleicht noch ein bisschen.
Kaum mal noch ordentlich.
Aber man kann es schon erahnen.
Und so eine Kräutertour, die du anbietest, wie lange läuft die dann? Also ist man eine Stunde unterwegs oder zwei Stunden?
Das ist unterschiedlich. Im Deister mache ich es gerne auch 4 Stunden. Wenn ich eine Bärlauchwanderung mache oder sind 2,5 Stunden, 2 Stunden. Ich mache auch kurze Touren von 1 Stunde. Das ist ganz, ganz unterschiedlich.
Aber so Proviant muss ich ja niemand mitbringen. Man findet ja alles ja.
Genau so ist es.
Ralf, wollen wir uns noch ein bisschen Brennnessel mitnehmen für zu Hause?
Ja, können wir gerne machen. Du erinnerst dich noch dran, wie man da richtig rangeht? So, ich glaube, gegen den Strich war das, nicht?
Ja, genau. Also wenn ich Brennnesseln ernte, um da draußen Spinat zu kochen, dann nehme ich natürlich auch Handschuhe, um die zu pflücken.
Wir nehmen jetzt nur so einen kleinen Snack mit. Na, Martina packt schon etwas weg und geht zielstrebig. Ich glaube, sie ist frohen Mutes, dass sie da gleich selber nochmal rangeht.
Wir können uns das ja aufteilen, dann haben wir ein bisschen mehr. Hier wächst ja so viel, dass es nicht auffällt.
Finde ich auch gut, wenn ihr beide das macht.
Ich habe, glaube ich, könnte sein, ein Messer mit. Dann könnten wir die oberen Spitzen abschneiden.
Das ist dann so ein richtiger Survival-Rucksack, den du da hast? Also du kommst jetzt einen Monat lang in freier Natur so über die Runden?
Man könnte sich in Notzeiten von Brennnesseln ernähren, ohne Mangel leiden zu müssen. Die Brennnessel hat mehr Eiweiß als Soja. Es würde tatsächlich funktionieren.
Probieren wir aber nicht aus.
Das ist meine Pflanze. Ich bin ja Vegetarierin, deshalb wäre das auch mit dem Eisen nicht dumm.
Das wäre die ideale Pflanze für Vegetarier.
Da sind hier, warte, da sind glaube ich Eier dran, ne?
Nee, das ist der Samen. Das sind Körner von dem Brennnesselsamen, der da schon reift. Den kann ich natürlich auch gut essen. Die Brennnesselsamen sind ja wunderbar, stärken das Immunsystem. Wenn ich so Ende Juli, August Brennnesselsamen ernte, die streife ich dann mit Handschuhen so von der Pflanze ab, sammle die großen Blätter raus und habe dann nur noch die Samen übrig, wenn sie reif sind. Das ist ein unglaublich gutes, das Immunsystem und auch das Gedächtnis stärkendes Mittel, das mir über den Winter hilft.
Hier sind ja noch, ich weiß nicht wie viel, tausende Brennnesselpflanzen, also ihr könntet ihr noch wochenlang ernten. Also ich muss sagen, es ist wirklich ganz enorm, was die Natur uns alles so kostenlos anbietet. Und wir gehen jetzt, ja, Martina hat es ja auch schon gesagt, mit ganz anderen Augen hier durch die Natur.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, gerade die Brennnesseln und auch was die Kräuter sonst alles können. Wir haben ja schon eine Folge über Kräuter gemacht, die man auch so sich in der Küche halten kann. Aber Wildkräuter ist ja nochmal eine ganz andere Nummer.
Noch leckerer wahrscheinlich, ja. Dann Annette Luhmann, ganz herzlichen Dank für die Einblicke, die du uns hier gewährt hast heute. Auf der kurzen Wildkräuterwanderung, 4 Stunden haben wir jetzt nicht gebraucht, aber gibt's ja auch. Und dann gibt's noch viel, viel mehr, was man entdecken kann, denke ich. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne, danke, dass ihr da wart.
Vielen, vielen Dank.
Ja, und Fotos von einigen wertvollen Kräutern hat Martina gemacht und die könnt ihr natürlich sehen bei uns im Gartenblog. Und da sind dann auch Bilder von unseren Gemüsebeeten dabei. Und unseren Gartenblog, den könnt ihr natürlich finden auf ndr.de/ndr1 Niedersachsen. Und schickt uns wie immer auch gerne eure Gartenfragen, die wir dann in einer der nächsten Folgen beantworten können. Und das geht dann entweder per Mail an die Adresse garten@ndr.de oder als Sprachnachricht über die NDR Niedersachsen App. Und wir wollen es nicht vergessen, abonniert uns auch gerne, dann verpasst ihr keine neue Folge von Alles Möhre oder was. Alle 14 Tage kommt da ja was Neues und ihr findet die aktuelle und ganz viele bereits gelaufene Folgen natürlich in der ARD Audiothek.
Ja, und bei uns, da ging es ja heute vor allem um Kräuter, die im Wald, am Wegesrand oder auf einer Wiese wachsen, hier bei uns im Flachland in Niedersachsen. Aber in den Bergen, da gibt es natürlich auch ganz viele Kräuter, die man da essen kann. Und mit dem Thema haben sich die Bergfreundinnen befasst. Das ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks, findet ihr natürlich auch in der ARD Audiothek. Und die Bergfreundinnen klären in der Folge, was müssen wir beim Kräutersammeln eigentlich alles so dabei haben? Welche Kräuter können auch noch mehr als nur auf dem Butterbrot zu schmecken, so wie wir heute auch. Aber es geht eben um Kräuter, die dann in den Alpen wachsen. Und woran erkennen wir, dass es eben kein Bärlauch ist, sondern vielleicht doch ein giftiges Maiglöckchen? All das hört ihr in der Folge, welche Bergkräuter heilen können und welche ihr besser nicht pflückt, auch in der ARD Audiothek. Und den Link gibt's in den Shownotes.
Höre ich mir an. Falls ich mal in den Alpen unterwegs sein sollte, dann weiß ich auch, was ich da so links und rechts des Weges pflücken kann. Ja, das war dann schon wieder die Folge. Ralf Walter, Redakteur beim NDR in Niedersachsen.
Und Martina Witt, Redakteurin beim NDR in Niedersachsen.
Sagen Tschüss für heute, macht's gut und am Ende wünschen wir euch natürlich wieder viel Glück und Erfolg im Garten oder beim Gärtnern auf dem Balkon oder beim Sammeln von Wildkräutern. Und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt...
Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.